Anastasia, eine der Ukrainerinnen mit einem wunderschönen Namen, finde ich. Anastasia heißt Auferstehung, hat mit ihren Gaben hier etwas hingezaubert. Sie hat den Vers aufgeschrieben aus Epheser 4, ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein, einen Geist haben, weil ihr zu einer Hoffnung berufen seid. Als ich das erste Mal die Tafel schnell gesehen habe, habe ich das Ukrainische gesehen oder das Russische und habe gar nicht gemerkt, dass es unten auch noch Deutsch steht. Und ich habe das mit dem Übersetzer gesucht und gefunden. Also manchmal geschieht es wirklich, dass ich nur noch Russisch-Deutsch nicht denke, aber es sehe umso schöner, dass es in beiden Sprachen ist und es ist für mich ein Zeugnis für Pfingsten. Und es ist für mich ein Zeugnis für dieses Miteinander, auch in diesem Haus. Und es ist für mich auch Erinnerung. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen einander nicht vergessen, auch wenn wir nicht immer zur gleichen Zeit hier sitzen. Die Anliegen sind groß und wir warten auf Frieden. Wir warten auf Frieden, dass Menschen Jesus aufnehmen. Aber wir warten auch auf Frieden dort, wo Krieg herrscht. Die heutige Predigt geht einen Moment länger, aber es macht nichts, ihr habt ja den Montag noch frei. Ich werde nicht bis Montag predigen. Ich weiß nicht, wer es von euch mag, wenn ihr in der Warteschleife des Telefons seid und warten müsst. Die schöne Musik hört, ich mag es nicht. Und wer von euch mag es, so in der Warteschleife vom Leben zu sein, wo man einfach wartet, bis es dann mal weitergeht, bis ich pensioniert bin, bis der Bericht kommt? Vielleicht war es ähnlich damals bei den Jüngern zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Pfingsten, ich glaube, die Ukrainer sagen übrigens Dreifaltigkeitsfest, gefällt mir noch besser. In dieser Warteschleife zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, eine sonderbare Zeit, nicht nur, weil innerhalb von weniger einer Woche viele Feiertage sind, sondern eine besondere Zeit auch damals für die Jünger. Sie hatten einen außergewöhnlichen Auftrag bekommen von Jesus, den hören wir im Lukas 24, 49, wo Jesus zwei Dinge sagt, was Jesus tut und was die Jünger tun sollen. Jesus sagt, ich werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Das ist das, was Jesus tut. Und dann sagt er den Jüngern, was sie tun sollen. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt, was, dass ihr von oben von seiner Kraft gestärkt werdet. Pfarrer Christoph Fischer hat vor einiger Zeit dieses Wartet in der Stadt wörtlich übersetzt und hat betont, dass man es gut so sagen könnte, bleibt sitzend. Bleibt sitzend. Und nur wenig später, wieder vom gleichen Autor Lukas, in der Apostelgeschichte lesen wir noch einmal, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Und ihr ahnt es schon, auch hier ist die wörtliche Übersetzung, bleibt sitzend. Es ist wohl kein Versehen, dass Jesus zweimal das Gleiche sagt. Und Jesus war damals auch noch nicht alt, dass er etwas wiederholt hat. Bleibt sitzend. Es ist also tatsächlich wie etwas in der Warteschleife, in die die Jünger gesteckt werden. Und was passiert dann? Vielleicht erinnert ihr euch, was dann geschieht, was die Jünger als Nächsten taten. Sie gingen ins Obergemach, die Frauen waren auch dabei, heißt es in Apostelgeschichte. Sie beteten um das Kommen des Heiligen Geistes und dann, ja, wer steht auf und redet? Petrus stand auf und er ergriff das Wort und er sagt, Es ist an der Zeit, dass wir eine Ersatzwahl durchführen für den Judas, den es nicht mehr gibt. Und so wurde Matthäus Matthias wurde aufgenommen als Zwölfter in diesen Kreis der Apostel. Jesus sagt, sitzt, Pause, wartet. Und sie beginnen, eine Wahl durchzuführen. Bei Jesus ging es nicht um eine Sitzung, sondern um etwas, das die Jünger tun sollten, nämlich warten, Geduld haben. Aber das Sitzen, das Abwarten, das Erwarten, das fiel ihnen ganz schwer. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du bist, ob du aktiv bist und nicht gut warten kannst oder ob du manchmal zu sehr wartest und nicht mehr die Aktivität findest. Es war nicht einfach für die Jünger. Übrigens wird Matthias dann gewählt als Ersatzapostel. Ich finde, das ist schon eine schlechte Ausgangslage, so der Letzte, der dann halt noch dazukommen soll. Und es ist speziell, dass von Matthias eigentlich kaum etwas nachher noch erzählt wird. Also er spielt zumindest in den Berichten nicht eine Hauptrolle. Vielleicht bezeichnend, wenn wir manchmal Dinge machen, die wir einfach machen, wenn Jesus sagt, wartet, wartet auch auf mein Kommando, auf das, was ich euch die Türe aufmacht. Ich sage nicht, dass die Wahl falsch war, aber es fällt auf, dass von ihm kaum die Rede ist. Bleibt sitzen. Und unser Glaube ist in diesem Spannungsfeld immer wieder, warten auf das, was Gott tut. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Gemeinde schon lange in dieser Warteschleife sind. Was und wie können wir Gemeinde hier leben, als kleine Gemeinde? Wann legt Gott uns etwas vor die Füße? Zweimal hat Gott uns mindestens was vor die Füße gelegt. Der Treffpunkt unten, der integriert werden konnte in diese Gemeinde am Sonntagnachmittag. Das Viererfeld hat ein Ende gefunden. Und es ist meine Sehnsucht, dass Gott uns wieder Dinge vor die Füße legt, die wir einfach aufheben können und umsetzen. Dass Gott uns etwas vor die Füße legt, das ist manchmal gar nicht so einfach zu warten. Und auf der anderen Seite dennoch das zu tun, was an uns ist, wo Jesus sagt, und jetzt tut es auch. In dieser Spannung leben wir immer wieder. Jesus wird den Geist herabsenden, die Jünger sollen warten, aber dann hat das Warten auch ein Ende. Und dann hingehen und Menschen zu Jünger machen. Wir merken, es ist beides nötig und zur rechten Zeit. Warten, aber nicht ewige Zeit. Tun, aber zur richtigen Zeit. Hinausgehen ohne die Zurüstung von Gott ist nicht weise. Das geht nicht. Aber genauso wenig das dauerhafte Sitzen und Genießen und sagen, wir warten noch auf den Himmel. Alles andere brauchen wir nicht. Nachdem der verheißene Geist Gottes damals erstmals umfassend auf die Gläubigen gekommen ist, wie in Feuerzungen, war das, was die Jünger taten, plötzlich nicht mehr unbedeutend. Es war geistgeleitet, geisterfüllt. Petrus bekam die richtigen Worte, um Jesus zu bezeugen. Menschen kamen durch das Zeugnis zum Glauben. Die Gemeinde, die Kirche bekam Gestalt. Es war eine andere Dynamik durch die Kraft Gottes und nicht mehr ein eigenes Wursteln. Das kann ich nicht gut übersetzen. Ein eigenes irgendetwas machen. Heute gelangen wir zu einem letzten Teil dieser Serie Leben für meine Freunde. Und wie ich zum Anfang schon gesagt habe, wenn die Predigtserie ein Ende nimmt, dann ist es in unserem Leben noch nicht fertig, dass wir sagen, haben wir Nächstes. Das bleibt Leben für unsere Freunde. Das bleibt dort zu sein, wo Jesus uns hinstellt. Und der letzte Abschnitt heute, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus einladend. Wir erinnern uns an Bibelworte, eines haben wir gehört, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ein anderes ist Lukas Kapitel 14, geht auf die Landstraßen. Autobahn wäre schwieriger. Geht auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Mein Haus soll voll werden. Alle, die uns über den Weg laufen, sollen wir mitbringen. Das wäre einmal eine Umsetzung der Predigt. Wow. Ich weiß nicht, wenn ihr schon alles gesehen habt. Auf der Dorfstraße und der Landstraße. Wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Mein Haus soll voll werden. Seit einigen Jahren scheint mir der Fokus in vielen Gemeinden und in vielen Verkündigungen dort zu sein, auch im Lobpreis, in vielen Lobpreisliedern, wo wir sagen, du brauchst Jesus, der dich gesund macht. Du brauchst Jesus, damit du eine gute Ehe führen kannst. Du brauchst Jesus, damit er dich in deiner Arbeit segnest. Du brauchst Jesus, damit du einen guten Umgang findest mit deinen Sorgen und deinen Ängsten. Das ist alles richtig. Es ist wunderbar, wie sich Gott um uns kümmert. Und viele Lobpreis handeln auch davon, dass wir Jesus in unserem Alltag spüren möchten. Das geht mir auch so. Aber manchmal geschieht es vielleicht, dass wir den Fokus etwas verlieren und sehr schnell bei uns sind. Ich brauche Jesus, damit es mir gut geht. Dass ich wohl bin. Dass ich glücklich bin. Und wir vergessen so schnell, dass Jesus nicht nur gekommen ist, damit ich mich wohlfühle wie die Maus im Haberstroh, sondern zu suchen, was verloren ist. Ich glaube, es ist gut, wenn es uns gut geht und es geht uns nur wirklich gut bei Jesus. Aber es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, Menschen brauchen Jesus zur Rettung und nicht nur zum Wellness. Retten, was verloren ist. Es gibt eine Geschichte im Lukas-Evangelium 16. Es ist eine längere Geschichte. Ich lade euch ein, die Geschichte für euch nachzulesen. Es ist die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es ist eine Szene geschildert, wo der eine in der Hölle, in der Gottesferne ist und den Abraham bittet, geh und warne meine Brüder, dass sie nicht das gleiche Schicksal haben wie ich. Ich lese nachher noch einen längeren Bibeltext, darum lese ich ihn hier nicht. Aber der reiche Mann, der in der Verdammnis war, hatte Bewusstsein. Die Ewigkeit ohne Gott ist nicht Bewusstlosigkeit, wo wir nichts spüren. Er hatte ein Bewusstsein, er hatte einen Verstand und er hatte körperliche Empfindungen und Bedürfnisse. Das heißt, nach dem Sterben hört nicht einfach alles auf. Und was wir hier lesen, ist zeitlich nicht begrenzt. Und am Ende unseres Lebens stehen zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir in Gottes Gegenwart sein oder dort, wo Gott abwesend ist, mit viel Leid. Die Bibel sagt Verdammnis. Und es gibt weltweit so viele Lügen von vielen Religionen und Ideen über das Jenseits, mit denen uns der Teufel versucht, von dieser Wahrheit abzulenken, dass es eine Entscheidung braucht dafür. Und es wird klar, es besteht eine unüberwindbare Grenze. Kein Kommen und Gehen, keine Erleichterung, keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Es wird manchmal heute anders verkündigt. Man kann darüber reden, ob Jesus zwischen Karfreitag und Ostern, es heißt im Petrusbrief, er ging in das Reich des Todes, um das Evangelium zu verkündigen. Das hat Jesus gemacht. Aber wir lesen nirgends, dass dann die Möglichkeit zur Umkehr besteht. Wir lesen es nicht. Der reiche Mann bittet Abraham nicht darum, dass jemand zu ihm kommt, sondern er weiß, dass das unmöglich ist, aber er fleht darum, dass seine 5 Brüder auf der Erde gewarnt werden. Viele machen sich lustig und sagen, im Himmel ist so langweilig, immer nur Halleluja zu singen, lieber in der Hölle mit Party. Aber es ist eine Lüge, es ist keine Party. Deshalb fleht der reiche Mann, warne meine Brüder. Und er sagt, wenn doch einer vom Tod auferstehen würde und es ihnen sagen würde, dann würden sie glauben. Und Jesus sagt, sie haben die Propheten gehört, sie haben Mose gehört. Das reicht. Sie haben das Wort und sie glauben nicht. Und Klammer auf, es ist einer vom Tod gekommen, Jesus. Und viele Menschen glauben nicht oder noch nicht. Jesus kommt zu suchen und zu retten. Und es gilt die Botschaft, Jesus lebt, wir haben unser Leben zu klären. Und er kommt und erlöst uns. Es ist gut und hilfreich, für Kranke zu beten. Es ist gut, dort wo es gewünscht ist, Hände aufzulegen, unbestritten. Aber allein dadurch, dass jemand gesund wird, wird er nicht automatisch gläubig. Viele gehen zurück in ihr altes Leben und rennen weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Jesus sagt, sie haben Mose und die Propheten, darauf sollen sie hören. Das bedeutet, Gottes Wort ist wichtiger wie jedes Wunder. Und Jesus ist das lebendige Wort zu uns gekommen. Darum ist es gut, wenn wir Menschen einladen, zu diesem Jesus zu kommen, auch in Veranstaltungen, es ist nicht eine Werbung nur für uns, aber es ist gut, wenn Menschen kommen an Orte, wo sie das Wort Gottes hören, in einer Predigt, in einem Miteinander, in einem Zeugnis, mit Liedern. Die Form ist unterschiedlich. Aber dieses Wort, das lebendige Wort von Jesus, hören, erfahren. Und dann gibt es eine etwas verrückte Geschichte im Alten Testament, die mir verdeutlicht, was meine Aufgabe ist und wie dieses Einladen zu Jesus aussehen kann. Es ist eine irdische Geschichte, die mir für mein geistliches Leben etwas sagen will. Samaria, damals im Alten Testament, war von Feinden belagert. Die Stadt wurde ausgehungert. Ganze Versorgungswege waren abgeschnitten und die Menschen gingen auf eine humanitäre Katastrophe zu. Die Lebensmittel wurden extrem teuer. Wir lesen im 2. Buch Könige. Ich lese es in Abschnitten, diese Geschichte. 2. Könige, Kapitel 6. Gell, Christina, ich glaube, im Russischen ist das Buch Könige ein Buch. He? Ich finde gerade das Kapitel nicht. Vielleicht kannst du sonst helfen, Daniela. 2. Könige, Kapitel 6. Dann stimmt eben die Kapitelzählung dann auch nicht. Ich rede mal weiter. Brauchst du die Bibelstelle nochmals? Mein Handy. Gut. 2. Könige, Kapitel 6. Vielleicht kannst du zu Christina und dir zeigen. 6, Vers 24. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Heer zusammen, fiel in Israel ein und belagerte die Stadt Samaria. die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich, entschuldigt, was es zu essen gibt, für einen Eselkopf 80 Silberstücke bezahlte und für eine Handvoll Taubendreck 50 Silberstücke. Übrigens, was mit Taubendreck gemeint ist, ist nicht ganz klar. Es könnte auch eine ganz kleine Menge Getreide sein, aber man weiß es einfach heute nicht. Aber der Eselkopf, der ist klar. Auch wenn man die damalige Währung nicht genau umrechnen kann, ich habe probiert, so ein bisschen einen Vergleich zu finden, verdeutlicht diese Passage diese extreme Not. Eselfleisch für die Juden galt als absolut unrein. Und es gibt nichts mehr zu essen wie Esel, ein absolut abscheuliches, verbotenes Lebensmittel, für das man 80 Silberstücke bezahlt. Ein Preis, der die Verzweiflung zeigt. Die Not war so groß, dass manche anfingen, ihre Kinder zu essen. Eine Situation der völligen Aussichtslosigkeit. Und dann gibt es Menschen, die außerhalb der Stadt wohnen mussten. Die Aussätzigen. Die, die man in die Höhlen geschickt hat, damit sie andere nicht anstecken. Die Aussätzigen sind dort. Und dann lese ich im 2. Könige, Kapitel 7, Vers 3. Vor den Stadttoren saßen 4 Aussätzige. Und sie fragten, warum warten wir hier eigentlich, bis wir sterben? Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Und wenn wir in die belagerte Stadt zurückgehen, wo Hunger herrscht, sterben wir auch. Wir können also genauso gut hingehen und uns den Feinden ergeben. Wenn sie uns am Leben erlassen lassen, umso besser. Wenn sie uns töten nun, dann sterben wir eben. Spürt ihr die Aussichtslosigkeit? Also gingen sie noch am gleichen Abend ins Lager der Aramäer hinaus. Doch als sie ankamen, war niemand mehr hier. Der Herr, nicht der König, der Herr, hatte das Heer der Aramäer getäuscht, sodass die Krieger glaubten, das Rasseln der Streitwagen zu hören, und sie flohen aus der Stadt und ließen alles liegen. Sie ergriffen die Flucht, sie ließen ihre Zelte, ihre Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Und als die aussätzigen Männer am Rand des Lagers ankamen, gingen sie in die Zelte, aßen und tranken sich satt. Hoffentlich tranken sie Wasser. Sie schleppten Silber und Gold und Gewände heraus und versteckten alles. Dann gingen sie weiter in weitere Zelte und verfuhren ebenso. Schließlich sagten sie zueinander, wir handeln nicht richtig, wenn wir diese gute Nachricht nicht weitersagen. Wenn, Klammer auf, wenn wir uns selber vollfressen und die anderen vergessen. Und sie gingen zurück zum Palast des Königs und erzählen es ihm. Einer von den 4 Aussätzigen hat eine Idee. Sterben müssen wir sowieso. Also gehen wir hin, vielleicht begnadigen sie uns. Und was sie dort finden, übertrifft ihre Vorstellung. Das Lager ist leer. Sie schlugen sich die Bäuche voll. Sie aßen und tranken nach Herzenslust. Das ist nicht Schweizer Anständigkeit am Tisch. Sie schlugen sich die Bäuche voll. Da sehe ich eher Asterix und Obelix. Entschuldigt den Vergleich. Aber diese Geschichte ist für mich ein deutliches Bild für mein, unser geistliches Leben. Die Nahrung rettete ihnen das Leben. Geistlich bedeutet das, ich darf mich zuerst bei Gott sättigen lassen. Wann haben wir uns das letzte Mal bei Gott sättigen lassen, so richtig satt machen lassen. Eine Zeit, wo es nur um ihn geht und nicht um mich, nicht um meine Termine, einfach verweilen in seiner Gegenwart, vielleicht in der Stille, vielleicht im Lobpreis, vielleicht beim Lesen von Gottes Wort. Jesus, ich brauche dich. Deine Nahrung für meine Seele, für meinen Frust. Komm und erfülle mich, haben wir gesungen. Aber die Geschichte ist hier nicht fertig. Die vier Männer haben eine neue Erkenntnis. Es ist nicht richtig, was wir hier tun. Wir dürfen diese gute Nachricht nicht für uns behalten. Es ist explizit von guter Nachricht die Rede. Genauso ist es mit der Botschaft von Jesus. Es ist nicht richtig, wenn wir es für uns behalten. Wir dürfen essen, aber wir sollen auch weitergeben. Draußen ist eine Stadt, die am Verhungern ist. PlayStation und Internet gibt es genug, aber der Hunger ist nicht gestillt. Lebensmittel gibt es bei uns, Gottlob, genug. Aber der Lebenshunger ist nicht gestillt. Wir leben in einer Stadt, wo Menschen am Hungern sind. Manchmal sehen wir es an den leeren Blicken von Menschen ohne Hoffnung, wo die Vergebung fehlt. Menschen, die ein Leben lang Lasten auf ihren Schultern tragen und kaum vorwärts gehen können. Und wir hätten die rettende Botschaft. Wir haben die Botschaft von Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals hungern. Und das sind Menschen, die verhungern. Gott nährt uns durch seinen Geist, er führt uns, er leitet uns, er macht uns zu Zeugen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie alle Leben haben im Überfluss. Was hat er dafür gegeben? Seinen Sohn, Jesus hat er gegeben, damit wir zu ihm kommen können. Der Tisch ist gedeckt, es ist vorbereitet. Wenn wir zu Jesus kommen, beginnt ein neues Leben. Wir werden Teil von Gottes Familie. Diese Botschaft aber gehört nicht nur uns. Es wäre nicht richtig, sie für uns zu behalten. Gott sagt, ich will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott könnte auch ohne uns einladen. Und manchmal macht er das auch. Durch einen Traum, durch Medien und so weiter. Aber er hat sich auch entschieden, diese Botschaft mit uns, mit dir weiterzugeben. Nicht nur mit dem Pastor, nicht nur mit den anderen, sondern mit dir. Gott könnte Menschen auch ohne uns einladen. Aber es ist ein Geheimnis, dass er sich anders entschieden hat. Wen sollen wir einladen? Jetzt kommt nochmals das mit der Landstraße und der Dorfstraße. Geht hinaus auf die Straßen, ladet ein, mein Haus soll voll werden. Wir sind aufgerufen, Freunde einzuladen, aber wir können niemanden, der Hunger hat, zwingen zu kommen. Wir können die Menschen nicht vollstopfen mit dem Evangelium, wie man es manchmal leider mit den Gänsen macht. Aber einladen, komm, komm. Und wenn jemand Hunger hat und nicht kommen will, dann müssen wir nicht die Freundschaft kündigen. Aber dann gehen wir weiter und suchen die Menschen, die Hunger haben und sagen, komm. Menschen, die suchen, Menschen, die Gott brauchen. Wenn jemand Hunger nach mehr hat, den wollen wir einladen. Diese Menschen wollen wir finden, auch mit Veranstaltungen, auch mit dem gemeinsamen Essen am Mittwochabend, mit echter Gemeinschaft. Weißt du, was die einfachste Möglichkeit ist, dass Menschen Gott erleben? Der einfachste Ort, an dem Menschen Gott erleben, das bist du. Es ist nicht der perfekte Gottesdienst, die perfekte Gemeinde. Die gibt es sowieso nicht, wenn ich dabei bin. Der einfachste Ort, an dem Gott Menschen erleben können, bist du. Weil Gott mit der Wiedergeburt in dir lebt, durch seinen Geist. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, dann komm nachher zu mir, dann reden wir darüber. Und dann ist das die Möglichkeit. Ich habe mich letzte Woche gefreut, haben sich zwei Ukrainerinnen taufen lassen, haben das öffentlich an der Aare bezeugt. Und viele von uns haben das erlebt. Spätestens seit unserer Wiedergeburt, spätestens seit dem ersten Pfingstereignis, lebt Gott in uns. Wer in deiner Nähe ist, ist in Gottes Nähe. Sind wir bereit, das Herz aufzumachen? Egal wie der Gottesdienst ist, Menschen können es erleben, weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht nur in einer großen Gemeinde, da auch, aber auch in einer kleinen Gemeinde. Es ist Gottes Gegenwart. Und dann stehen die Türen des Himmels offen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Lasst uns beten, dass wir so gesättigt sind, dass wir in unsere Stadt gehen und es erzählen, wo wir satt geworden sind. Wenn im Migros oder im Coop etwas Aktion ist, Kaffee ist mein Thema, dann sage ich manchmal meinen lieben Menschen, du, da ist Aktion, musst auch gehen und den Keller füllen. Wir sind eingeladen hinzugehen und sagen, komm, bei Jesus, da gibt's, da werden wir satt, komm, wir gehen miteinander. Dort bin ich satt geworden bei diesem Jesus, komm, wir gehen hin. Amen. Lass mich beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort, das uns herausfordert. Und wir haben uns erinnert, wie du den Jüngern gesagt hast, bleibt, bis ihr diese Ausrüstung habt. Und dann ist dein Geist gekommen. Manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir das machen, ohne deinen Auftrag. Und es geht fast ins Leere. Manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir einfach sitzen bleiben und auch nicht aufstehen, wenn du rufst. Jesus, lehre du mich, dass es anders ist bei mir. Und wir haben diese eindrückliche, dramatische Geschichte gehört vom Alten Testament. Es ist nicht recht, wenn wir diese gute Nachricht für uns behalten. Lieber Jesus, und ich bitte dich um Vergebung, wo wir so oft auch hier über deinen Willen hinweggehen. Nicht nur im Ethischen, wo wir vielleicht nicht immer die Wahrheit sagen, wo wir manchmal zu geizig sind, wo wir vielleicht sexuelle falsche Gedanken und Empfindungen haben, sondern auch in diesem Bereich, Jesus, es tut mir leid, wo wir dein Wort nicht ernst nehmen. Aber du bist gekommen mit deinem Helfer, mit deinem Geist, und ich bitte dich, dass du unser Herz erfüllst und sättigst. Und dass wir hingehen können und einladen, komm bei Jesus ist genug. Komm zu Jesus mit deinem Hunger. Und so häufig geht es mir wie Simon, dass ich am falschen Ort Angst habe. Dass ich manchmal stundenlang reden kann, aber dort, wo es geboten ist, meinen Mund aufzutun, bleibe ich still, Jesus. Und ich bitte dich um deine Leitung. Ich bitte dich um neuen Mut für uns alle. Ich glaube, unsere Gefahr ist nicht, die Menschen zu überrollen mit unserem Evangelium. Unsere Gefahr ist, dass wir es verschweigen. Und ich bitte dich um deine Hilfe, Jesus. Lege uns die Aufgaben vor die Füße, die wir tun können als Gemeinde. Schenke uns diese Sicht. Schenke uns diese Bereitschaft, Jesus. Wir brauchen dich. Und ich mache etwas, was wir vielleicht hier wenig machen oder zu wenig machen. Wer das auch möchte in seinem Leben, neu einfach für Jesus zur Verfügung zu stehen und aufzustehen oder hinzuweisen und zuerst satt zu werden, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Es geht nicht um eine Bekehrung, es geht nicht, dass die anderen etwas sehen, es geht nicht um Spektakel. Aber es geht um ein Bekenntnis vor Gott, dass wir uns hinstellen und sagen, hier bin ich, Jesus. Und wer das möchte, steh doch auf. Es liegt nicht an unseren Füßen, aber manchmal hilft es. Und jetzt, Jesus, bitte ich dich einfach für all die, die dieses Gebet, diesen Wunsch in sich haben, vielleicht sogar, wenn wir sitzen bleiben, bitte ich dich um deine Kraft, neue Freude an dir. Eine Freude, die hinaus will. Die rechten Worte, die richtige Haltung, Jesus. Damit das, was im Himmel schon ist, dein Reich, dass das hier gestaltet werden kann. Ich segne dich gerade für das, was du in deinem Herzen vor Jesus hinstellst. Dass deine Füße, deine Wege gesegnet sind, um das Evangelium weiterzutragen. Du darfst gerne wieder hinsetzen. In deinem Namen danke ich dir, Jesus, für deine Hilfe. Amen. Gemäß deiner Verheißung.